Sag mal, Micky, hast du jetzt dir das alte Dortmund-Trikot einfach als Permanent Make-up auf den Körper tätowieren lassen?
Ja, nein, herrlich. Lukas, es ist völlig anders. Es ist ein gelber Rollkragenpullover. Das letzte Mal, dass ich
hierzu hingekommen.
Entschuldigung.
Das letzte Mal, dass ich einen gelben Rollkragenpullover bei einem öffentlichen Auftritt trug, saß Jürgen Milski rechts neben mir und Thomas Gottschall links neben mir. Also falls wir heute nochmal über das Paprikaschnitzel diskutieren sollten, ich bin jederzeit bereit, eine grüne oder rote Karte zu heben.
Ich wollte dir auch gar nicht zu nahe treten. Hashtag verletzte Distanz.
Ja. Mike, du bist zu spät. Ich war pünktlich um 11:45 heute hier und wer war nicht da? Mike.
Ja, da der feine Herr Beisenherz mich noch kurz, also ich war quasi schon hier.
Ja.
Und dann sah ich noch eine schnelle SMS in unserem WhatsApp-Channel oder Nachricht oder Text oder wie man das auch heutzutage
Eine Depesche.
Dass ich dir einen doppelten Espresso Macchiato mit Hafermilch.
Ich habe geschrieben, Mike, ich freue mich sehr über den doppelten Espresso Macchiato mit Hafermilch, den du mir mitbringst.
So, also bin ich wieder zurückgegangen, habe mich in deinem Hipsterladen in die Schlange gestellt und habe dir, wie du dir es wünschst, natürlich, damit alles auch gut ist, damit du keine schlechte Laune hast.
Ja, sehr gut.
Ne?
Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du deshalb zu spät kommen würdest. Da hast du mir da überlagert ja dir der eine schlechte Laune Indikator den anderen.
Ja.
So, jetzt bin
minus
ich ja noch
mal minus plus.
Aber was wir doch klären müssen, ist dieser Rollkragenpullover von Nike.
Nein. Und das ist auch nicht von Mike.
Ist dieser Wolke plötzlich von Nike.
Kaffee von Mike, Pulli von Nike, beziehungsweise Nike. Daran kann man sie ja, daran
also
sollst du sie erkennen.
Heißt das Nike-Freunde da draußen.
Ja,
ne?
Ist richtig.
Ja, weil du mal einmal jetzt in den Staaten warst, wurde mit der Maschine über den großen Teich geflogen.
Unser Mike ist wie Wolfgang Viereck, also einmal in den Staaten gewesen, ab sofort immer mit Hawaii-Hemd und Harley, die Route 66, rauf und runter.
Und außerdem
weißt
ist
auch,
ja
wie du, ich weiß auch, wie du aus der Maschine gekommen bist, Mike. Meine Damen und Herren, liebe Pfleger.
So, genau.
Bitte, eins vorweg, und das ist ganz wichtig, das künftig zu beachten. Mein Freund, unser Edelhörer Jens Oliver Haas, seines Zeichens seit 20 Jahren Head-Autor vom Dschungelcamp, hört uns regelmäßig.
Du bist immer noch kein Head-Autor nach all den Jahren?
Das werde ich auch nie werden. Ich bin, solange Jens Oliver Haas da ist, werde ich sein wie Prinz
du
Charles.
Du rennst 15 Jahre in den Dschungel und bist immer noch kein Head-Autor? Ja.
Und Olli Haas hat also mich und uns ermahnt, den guten Mike häufiger mal ausreden zu lassen. Das muss zuletzt offensichtlich ein wenig überhand genommen haben. Deswegen zeige ich mich hier reuig, einsichtig und verbesserungswillig. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Lediglich, woran ich nicht rütteln lasse, ist, dass auch in Zukunft, auch wenn ich ihn werde ausreden lassen, häufiger, den guten Mike, der Inhalt wird weitestgehend trotzdem so verletzend, gehässig und abfällig sein, wie es bekannt ist. Nur ich werde mich mehr zügeln, wenn es darum geht, Mike auch mal was sagen zu lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass das, was dann kommt, Unsinn ist, belanglos und heillos veraltet. Aber bitte.
Aber dann steigen wir doch gleich richtig ein. Mhm. Nach 8 Sekunden schon Jubel. Mike, ist das hier schon ein Sex-Podcast?
Ja, das ist richtig. Ja, da gibt's ein, zwei Dinge zu sagen, keine Sorge. Aber vermutlich. Ich fange jetzt schon an, ich rede jetzt schon wie Philipp Köster bei Zeigler und Köster. Denn Philipp Köster hat diesen interessanten Stick, dass er gerne sagt er etwas. Ja. Und dann sagt er, ich lese jetzt die Werbung. Also Philipp, ich hoffe sehr, dass Zeigler und Köster
sich mal ein Beispiel an uns nehmen, wie man Werbung liest.
Nicht nach Wortvarianz bezahlt werden, weil Arne Zeigler also deutlich mehr unterschiedliche Worte benutzt als Philipp Köster. Da kann ich nur vorwarnen.
Aber jetzt mache ich mal den
Thema.
Mickey. Ja. Jetzt mache ich mal den Mickey. Es heißt Wörter.
Wörters heißt das.
Ja, okay.
Ja.
Ja. Jetzt kommen wir auch nicht zum Wörthersee, sondern wir gehen ganz hoch in den Norden.
Toll.
Jetzt kommt Werbung.
Ich kauf dich einfach. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. 15 MML!
Hier gibt's Cash in die Tasche.
So.
Wer hat das heute wieder gemacht? War es wieder Daniel oder wer war es?
Daniel aus Köln.
Das ist für mich, also wirklich, also Daniel aus Köln ist für mich jetzt mittlerweile schon, hat sogar Sachsen-Paule überholt, was so Namen und Regionen angeht. Also fantastischer Job, wieder einmal.
Ist er auf unsere Werbung gemünzt, ist er der Ralf Siegelhopfen?
So. Ich denke, so kann man es, so muss man es sogar sagen.
Und
da sagen.
Wisst ihr natürlich schon, wo wir sind. Wir sind nämlich bei Flens, denn Flens ist das Bier von der Küste für alle Fans der Küste.
Richtig. Und gerade auch wir Fans des Frauenfußballs sagen, ja, das Flens, das ist die Alexandra Plopp unter den Biermarken. Und das ist einfach nur kultig. Es ist hergestellt aus bestem Flensburger Wasser, aus der hauseigenen Quelle und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein hat Flens alles, was ein Top-Bier braucht.
Besonders wird Flens durch seine markante Bügelverschlussflasche und dem markanten, Achtung.
Ich hab's mit dem Mund gemacht. Hast du es gesehen, wie ich das gemacht habe? Ich bin der Michael Winslow aus Castrop-Rauxel.
Nein, du bist der Michael Schanze aus Castrop-Rauxel.
Auch das, ja.
Ja, also Flens ist erst ein Flens, wenn man es ordentlich flänzen hört und das geht so. Und ihr wisst ja alle, die Flensburger Brauerei oder wie wir sie auch liebevoll nennen, die Flens, ja, ist zu 100% ein konzernfreies Familienunternehmen, eine Familienbrauerei also, die seit über 130 Jahren beste norddeutsche Biere in der Bügelverschlussflasche herstellt.
Nordisch echt ehrlich und weltbekannt für ihr markantes, ich mach's gerne nochmal mit dem Mund.
Das war mit dem Mund?
So, ja.
So was kannst du. So
ja, bei Flens beginnt der Spaß mit einem Plop.
So ist das nämlich.
Ja.
Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, flens.de ist die Website dafür.
Ja.
Da könnt ihr bestimmt auch mal nachgucken, erstens, wie viele unterschiedliche Marken es mittlerweile schon gibt oder wie viele unterschiedliche Art und Weisen eben dieses fantastische Flensburger Pilsner eben zu brauen.
Ach ja?
Ja.
Dann erzähl doch mal.
Ja, das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Und außerdem könnt ihr natürlich nachgucken, wo ihr das alles denn kaufen könnt oder trinken könnt. Es gibt nämlich auch einen Flensfinder auf dieser Website. Flens.de ist übrigens eine fantastische Website, muss man mal sagen. Müsst ihr mal nachgucken. Sehr nett, sehr liebevoll gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen.
Ja, fast den Namen wie meine Lieblings-Sitcom, ne? I'll be there for you mit Matthew Perry und allen anderen, ne? Flens.
Ja. Ihr merkt schon, Flens macht gute Laune.
Ja, sicher.
Und dabei haben wir es noch nicht mal aufgemacht, aber ja, das werden wir natürlich noch.
Alleine der Gedanke ans Flens macht mir gute Laune und ich freue mich schon auf die EM, wo wir es alle trinken, auf der Flensmeile mit 10.000 anderen. Das wird einfach fantastisch.
Super.
Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance.
Glaubt mir, Leute, ich als altes Eisen kenne mich damit aus.
Das war die Werbung.
Das ist so gut, ey.
Ich habe mich übrigens lange per Instagram mit ihm unterhalten. Sehr netter Kerl.
Mhm.
Und ich soll euch sagen, wenn ihr aufhört, an Mike mit AI zu glauben, er ist auf jeden Fall dabei und glaubt an alles, was ich sage.
Ich fange von herzlichen Glückwunsch. Das war aber auch wieder einer deiner üblichen Instagram-Chats, ne, wo du 3 Wochen lang mit einer jungen, voluminösen Dame gechattet hast, bis er irgendwann sagt, übrigens, ich bin Daniel aus Köln. Ich bin gar nicht, Candice aus.
So, du hast mit Daniel Lübeck aus Köln gechattet.
Ja.
Ja, mit wem
ich
denn
dachte,
sonst?
Mit Martin Semmelrogge.
Ach so.
Weil das fand ich, ja, ich wollte sagen, Mike mit AI, ne, muss da unbedingt reinhören, ey. Voll nett.
Übrigens, ich hatte schon.
Kleine Bruder von Scheiße.
Ich hatte schon voll eine kleine,
cool.
Ich hatte schon eine kleine Befürchtung, wenn ihr mal in unsere Reels reinguckt von der letzten Woche, Lukas Vogelsang, hat mittlerweile die Location gewechselt. Ich dachte kurzzeitig, er hätte sich entweder einen Pferdeschwanz oder eine Fokuhila wachsen lassen. Aber es war offensichtlich nur.
Business hinten Party, ey.
Ja, aber es war offensichtlich nur. Es war offensichtlich nur irgendwie ein Tier oder sowas, was da ausgestopft an der Wand hing.
Nein, es war tatsächlich ein Spiegel, der aussah, als würde er direkt in die Upside Down von Stranger Things führen. Und der Stoff außen, also es war ein Designstück. Und nur der äußere Stoff war genau, was ich nicht wusste, in meinem Nacken. So, das war Nackenspoiler. Ja,
es sah super aus. Das sah wie jeder zweite Australier. Das ist toll.
Ich habe sogar Post von unserem Freund Nils Stratmann bekommen, der gesagt hat, das ist der geilste Fokuhila aller Zeiten.
Ja,
und ich habe ja Instagram im Moment deinstalliert, weil ich mal meine Ruhe haben wollte hier im Urlaub unter der Woche. Und dann habe ich einmal angemacht und ich hatte so viele private Nachrichten und so viele Kommentare, weil die Leute gesagt haben, mittlerweile sieht der Typ ja aus wie Finch asozial.
Ja.
Ja, ohne Finch.
Ja,
so. Ja, man hatte mir übrigens auch gesagt, vor der Aufnahme heute, ich höre mich sehr hallig an heute. Mhm. Ich finde, ich sah sehr prollig aus letzte Woche, das passt.
Also ja,
das
ist prollig alles, und hallig, ne? Ja. Nach Hoss und Hopf der nächste Kult-Podcast.
Prollig Hoge.
Ja.
So, dann, genau, gehen wir von prollig Hoge jetzt mal in das, worum es geht diese Woche. Es ist mal wieder, obwohl Länderspielpause, viel passiert. Deswegen starten wir jetzt Musik bitte.
Schön.
Er hat aber die Redaktion aber richtig sofort umgeschaltet und
die
mitgeschaltet.
Wer mitgedacht, ne?
Ja, ja. Über 10.000 Stimmen haben sich mittlerweile dafür ausgesprochen, dass Major Tom
die
neue Torhymne der Nationalmannschaft wird, völlig losgelöst.
Losgelöst oder was? Ja.
Habe ich nur für dich gesagt,
ja.
Damit du dich sofort wieder aufregen kannst.
Mein Gott.
Ne? Ja. Eine Folge Podcaster unter Palmen haben wir noch, deswegen begrüßen wir heute mal von hinten. Also wir begrüßen ihn von vorn. Aber
da habe ich mich schon die ganzen 7 Jahre drauf gefreut.
Aber wir fangen von hinten an und begrüßen noch immer in der Karibik, das ist Bulls Blau Lukas Vogelsang.
Ach, schön.
Und zu meiner Linken sitzt er, ein verrückter Wissenschaftler, hat in einem Experiment Sky Dumont mit Kai Pflaume gekreuzt und rausgekommen ist Mike Nöcker.
Was für eine Unverschämtheit.
Ja.
Entschuldigung, hast du den Klappstuhl ausgegraben? hier ist der Mann, er trägt den langärmeligen Genscher, man kann es nicht anders sagen. Ja. Und er hat den Klappstuhl ausgegraben, hier ist Micky Beisenherz.
Ich bin gekommen, um mitzuteilen. Verpisst euch auf dem Rasen, da ist demnächst das Freundschaftsspiel. Haut ab, ihr Ossis.
So, ja. Damit ist der Ton gesetzt.
Dabei hat, wenn wir in diesem Terminus bleiben wollen, uns ein Ossi ja gerade gezeigt, wie man Fußball spielt.
Oh ja, ne? Aus Greifswald.
Ja.
Jawohl. So. Ja, ich möchte eine kurze Geschichte erzählen.
Oh, ich spüre, da komme ich nicht gut bei weg.
Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Es war Samstagabend. Wir fanden uns ein bei unserem Freund Markus Heidemanns in der Casa Heidemanns. Und wir waren erst in der Küche. Man war gesellig beisammen. Es war wunderbar. Es war kurz vor 21 Uhr. Man fand sich ein im Wohnzimmer. Wir alle gingen natürlich strammen Schrittes, um ins Wohnzimmer zu gehen. Dort hat Heidemanns einen Fernseher, der so groß ist, dass er durchaus als tragende Wand durchgeht. Ich platzierte mich, andere auch. Es war Sekunden vor Anpfiff und die Nationalmannschaft hat bereits die Schweigeminute hinter sich gehabt. Alles wunderbar. Es ging los. Der Ton war noch nicht so ganz in Ordnung. Deswegen stand Mike rechts neben diesem riesigen Screen. Und wir alle waren natürlich kribbelig, weil jetzt war Anstoß, jetzt geht's los. Mike Nöcker fummelte an der Fernbedienung rum wegen der Lautstärke. Was passierte? Plötzlich war das Bild weg. Es war grisselig. Es war, und alle so, weil klar, man will ja auch von dem Spiel ja nichts verpassen. Alle so, ey Mike, mein Gott, ey, nimm die Finger da weg. Jetzt mach das Bild wieder an, das gibt's doch gar nicht. Das Spiel geht jetzt los. So, Mike daddelte dann natürlich wieder ungelenkt dran rum, so wie so ein Erdkundelehrer am Overhead-Projektor. Und dann wirklich, dann von links und rechts so schön, Mike, jetzt hör auf, ey, pack da nichts mehr an. Heidemanns, komm mal her, mach mal das Bild wieder an. Mike, du machst nichts mehr, du fasst hier nichts mehr an. So. Naja, Heidemanns kam, das wurde alles wieder eingestellt, Bild war wieder da, Anzeige oben, Deutschland führt bereits 1-0. Du sagst, was? Was? Das gibt's doch gar nicht. Sekunden später Wiederholung, Sensationstor der Deutschen, alter Nöcker, ey. Nöcker hat uns einfach, du musst dir vorstellen, seit dem frühen Tor der Deutschen gegen Argentinien 2010 hat man sowas nicht mehr erlebt von einer deutschen Mannschaft in einem Moment, wo man dachte, das gibt nichts. Und dann fällt das bis zu dem Zeitpunkt früheste Tor überhaupt in der Nationalmannschaftsgeschichte, Klammer auf, bevor die Ösis alles kaputt gemacht haben, Klammer zu. Und wir haben es verpasst, weil Nöcker, hier unser AI, weißt du, Zuse Nöcker, hier unser Daddelpapst, ne?
Daddelfummel ausprobieren, Nöckers Technik-Engel, du hast für jeden was dabei.
Ja. So, er macht uns ein Bild weg und du schaltest wieder ein und du hast dieses Sensationstor verpasst.
Moment. Ja. Aber hat er es wenigstens auf CD-ROM?
auf Datasette hat das gespeichert.
Ja. Wenn dich später mal jemand fragt, wo warst du, als Deutschland das schnellste Tor in der DFB-Geschichte geschossen hat, kann ich sagen, An der Fernbedienung?
Ey, ohne Scheiß, ich habe ein Gesicht gezogen wie Gottschalk, als er Gast beim Topmodel-Finale war. unfassbar, wirklich, das ist so unglaublich, ey.
Ja. Jetzt es tut mir leid, nochmal an alle, die da waren.
Ja, das hast du wirklich prima hingekriegt.
Ja, ja. Ich konnte es ja nicht sehen. Ich hatte an der Poolbar immerhin hinterlegt, dass dieses Spiel stattfindet. Es wurde auch ein Fernseher aufgebaut. Aber in diesem Hotel, in dem ich bin, das ich extra ausgewählt hatte, weil es sehr gutes Wi-Fi haben möchte, ich weiß nicht, also es wurde beworben bei Booking.com, Highspeed-Internet.
Ja.
Und das gesamte Fernsehprogramm an der Poolbar, und das ist immer schon kein gutes Zeichen, wenn man am Montag weiß, man will Podcast aufnehmen vom anderen Ende der Welt, hat gebuffert.
Oh,
also ich hatte zum Tag zuvor Niederlande gegen Schottland geschaut.
Immerhin.
Und alle 5 Minuten hat Xavi Simons gebuffert. Also er war sehr, also ungewöhnlich still, sagen wir mal so, ungewöhnlich unbeweglich. So,
ja? Das ist eine wunderbare Überleitung, bevor du gleich weitermachst. Ungewöhnlich unbeweglich Bewegung, als hätte man gebuffert während eines Länderspiels. Alles Gute zum 50. Carsten Ramelow.
Ja, sehr schön.
Er ist der Michael Buffer neben Michael Ballack. Carsten Ramelow.
Ist das ja Wahnsinn.
Ja, aber also ich konnte dann am Ende immerhin Freitag Niederlande gegen Schottland.
Okay.
Also Gegnerbeobachtung. Mhm, ja. Das habe ich gemacht. Da werde ich später auch noch zukommen. Aber Deutschland, Frankreich konntest du hier nicht verargumentieren.
Okay.
Deshalb habe ich mich dann sozusagen nur auf dem zweiten Bildungsweg vorbereiten können und habe mir das natürlich auf allen möglichen Kanälen und aus allen möglichen Winkeln nochmal angeschaut.
Du, so genauso haben wir es mit dem Tor von Wirtz ja auch gemacht.
Ja.
Sekunden nachdem es gefallen ist, im linearen TV, auf diesem riesigen Fernseher.
Haben wir es uns auf den Smartphones gezeigt?
Genau, ja.
Ich versuche, das jetzt nochmal zu ordnen. Ich habe auch natürlich im Anschluss alle Lobeshymnen zurecht, geschriebenen Lobeshymnen, auf Toni Kroos mir durchgelesen. Egal auf welchem Portal, Spiegel Online, Süddeutsche, FAZ, Elf Freunde, es haben sich ja sogar Elf Freunde hat sich überschlagen, ne? Der Kollege Tobias Escher hat geschrieben, der verlorene Sohn ist zurück, so. Aber man hätte es auch einfach nicht besser inszenieren können.
Ja, Wahnsinn.
Toni Kroos kommt zurück nach 3 Jahren oder wie dann natürlich ausgerechnet wurde, nach 998 Tagen ist er wieder da. Erste Ballberührung, Finte. In der zweiten Sekunde noch eine Finte. Dann dieser sensationelle, einfach mal luppen, ne? Dieser sensationelle Lob auf Wirtz und dann ist das Ding drin. Wahnsinn. Irre. Also jede Eloge, die danach geschrieben wurde, ja dann auch zu Recht. Also es hätte ja besser nicht laufen können.
Fantastisch. Genau, also so wie du es geschildert hast, zumindest zu Anfang, legt das ja den Schluss nahe, dass das ja irgendwie auch so eine Art Zufall ist oder Glück, dass man sagt, dass dem das dann geschieht, dann kommt Kroos und so, ist es natürlich nicht, weil das ja auch genau der Grund ist, warum man ihn zurückgeholt hat. Das ist halt ein Spieler von besonderer Klasse, dass er sie natürlich mit einem derartigen Nachdruck binnen der ersten 8 Sekunden unter Beweis stellen würde, das war so in der Form auch nicht zu erwarten. Aber ich sag's mal ganz vorsichtig, also dieses Comeback in der Nationalelf eines zentralen Mittelfeldspielers ist deutlich besser geglückt als das zum Beispiel von Stefan Effenberg, der jede Woche im Doppelpass sitzt. Und alle sagen, Mensch, du, das war noch ein Typ hier. Stefan, du kennst es auch noch von damals im Fußball. Du kennst es auch noch von damals, als du gespielt hast. Also toll. Wirklich toll.
Also was fantastisch war, wir haben ja nicht nur den Franzosen in der ersten Minute Probleme gemacht, sondern wie wir durch Chris Kramer ja wissen, auch zwischen 30 und 45.
33 und 45.
Ja, 30. Nein, er hat 30 und 45 gesagt. Ja, ja, bitte.
Ja, ja. Ja, müssen wir konsequent sein.
Ja, absolut.
Also muss man nochmal sagen, in der Nachbetrachtung in der ARD, ne?
Ne? Im ZDF.
ZDF.
Im ZDF, ja, Entschuldigung, es ist noch sehr früh.
Ja.
In der Nachbetrachtung, warte auf. Im Fernsehen.
Ja.
In der Nachbetrachtung im Fernsehen. Klar, Kramer ist ja ZDF. Sagte er dann, ja, sie hatten ja auch dann, wir hatten ja bis auf 30 bis 45. Ja.
Ja.
So, und dann haben wir natürlich mehrere Menschen direkt geschickt. So ein Fauxpas in dieser Partie ausgerechnet, wo sich, und auch das wurde mir zugesandt, Adidas, wir haben so viel übers Trikot gesprochen. und wir werden auch noch übers Trikot sprechen müssen, aber rum, ja. Wo sich Adidas dazu entschlossen hat, dass die 4 bei Jonathan Tah aussieht wie ein S in Runenform.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das muss man erstmal schaffen. Das ist das neue Trikot der Nationalmannschaft, ja, schwarz-rot-geil.
Vor allem bei einer 4. Bei einer 4, ja. Also bei einer 5 ist es
aber
ja einfacher.
Aber ihr habt das gesehen, oder?
Nö.
Achso, na, das sieht aus, wenn man zwei dieser Vieren hätte, könnte man es auf dem Revers tragen.
Ah ja, verstehe. Okay. Also Mike, du wolltest ja noch was sagen.
Naja, also es gibt ja relativ viel zu diesem Spiel zu sagen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Positions- und Aufgabentreue, die so jeder in dieser Mannschaft gehabt hat. Ja. Das war ganz faszinierend, weil Toni Kroos spielte den Kimmich eigentlich immer in seiner Karriere schon hätte spielen sollen, aber nie spielen wollte.
Ja.
Und das war ganz faszinierend, weil durch diese Gradledigkeit und durch diese Ordnung im Spiel, die Kroos da reingebracht hat, hat sich im Grunde genommen jeder an seine Position und jeder an seine Aufgaben gehalten.
Ja.
Und das funktionierte einfach und das ist das Faszinierende auch nach so einer kurzen Trainingswoche, das funktionierte einfach schon am Rande der Perfektion. Mhm. Und zwar nicht nur, und jetzt ist die Frage, wie man es richtig betont, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv oder man sagt nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, weil interessanterweise waren ja in beiden Dingen eigentlich Defizite. Man hat immer mehr, einem ist immer mehr aufgefallen, dass wir in der Defensive arge Probleme gehabt haben. Aber die hatten wir natürlich ehrlicherweise auch in der Defensive, auch in der Offensive. Und insofern, also der passte einfach rund um alles. Und ich habe selten einen Spieler gesehen, der zurückgekommen ist, der auch, muss man ja mal sagen, in dem für einen Fußballer hohen Alter zurückgekommen ist. Und einfach sofort erstens Körpersprache reinbringt, zweitens Positionstreue und Ordnung und drittens auch einer derjenigen Spieler ist, der dem Gegner sofort Respekt aufdringt.
Ja, total.
Also ich habe, wie gesagt, sehr viel gelesen. Ich weiß deswegen nicht mehr, ob es Philipp Seldorf in der SZ oder Peter Ahrens bei Spiegel Online war, aber einer hat gesagt, er war derjenige, der morgens der gesamten Familie, also den Kindern, den Söhnen, die Stullen schmiert für den Tag. Und jeder bekam, was er brauchte. Mal eine Unterstützung im Zweikampf, mal den kurzen Pass oder mal den Lupfer, eben auf Würz. Jeder wusste, der Ball ist gut aufgehoben, Papa ist wieder da.
Ja.
Das war ja entscheidend. Der Papa ist zurück.
Mhm.
Und ich finde, man hat etwas gesehen, die große Emanzipation von Toni Kroos in zwei Richtungen. Nämlich von der Generation vor ihm, weil er war auch derjenige, der Weltmeister geworden ist, an der Seite von. Er war ein großer Faktor, aber er ist Weltmeister geworden an der Seite von Lahm, Khedira und Schweinsteiger. Er war dort eingebettet in die große Generation, die diesen Titel holen musste. Mhm. Er hatte noch Zeit. Dann kam gewissermaßen die Generation nach ihm, die immer von mir viel beschriebenen 95er, 96er, Kimmich, Goretzka. Da hat man gesagt, die muss er jetzt führen.
Mhm.
Die sind aber diesen Weg nie mitgegangen. Und er hat sich, finde ich, sowohl von diesem Schweinsteiger-Ding und von dieser 2014er Weltmeistermannschaft emanzipiert, in diesem einen Moment, in diesem einen Spiel, aber auch von diesem, naja, ich muss neben mir den Kimmich und alle anderen einleiten. Nee, ich mache jetzt mein Ding und ihr stellt mir die Leute an die Seite, die ich dafür brauche. Weil das ist es ja. Ich hatte ja vergangene Woche euch die Aufstellung mal vorgelesen, die ich Lena geschickt hatte. Und die entsprach ja bis auf zwei Positionen komplett der Aufstellung von Julian Nagelsmann, außer dass Ter Stegen den verletzten Neuer ersetzen musste und dass es diese wirklich gute Überraschung Kai Havertz gab, weil der natürlich als Feinfuß dort vorne zu allen Feinfüßen dort dahinter gepasst hat.
Ja.
So, was ich aber sagen möchte ist, dass du ihm natürlich ein Mittelfeld gebaut hast, wo neben ihm plötzlich Andrich, der deutsche Gattuso, die ganze Schweinearbeit macht.
Ja, Wahnsinn, ja.
8 seiner 10 Pässe gingen direkt an Toni Kroos.
Ja,
also er hat den Ball weggebissen und dann apportiert und beim General abgelegt, hat gesagt, hier, Herrchen, nimm, habe ich gut gemacht.
Ja.
Und dann waren vor ihm die drei anderen, die mit diesen Bällen, nämlich Gündogan, Wirtz und Musiala, die mit diesen Bällen, die er dann hatte und verteilen konnte, gut umgehen konnten. Mhm. Also er hat ja viel mehr Fußballer, die mit seiner Art zu spielen etwas anfangen können, als zum Beispiel 2018 um sich herum. Und deswegen meine ich diese Emanzipation in beiden Richtungen.
Ja.
Er ist nicht mehr der neben Kimmich, der sich da irgendwie finden muss. Und er ist nicht mehr der im Schatten von Schweinsteiger, sondern er ist jetzt Toni Kroos. Und er führt diese Mannschaft wenn er hoffentlich, das war mein erster Gedanke, verletzungsfrei bleibt,
ja, ja,
führt er diese Mannschaft zur Heimeuropameisterschaft. Es gibt doch auch aus der Sicht des Spielers eigentlich nichts Geileres.
Nein, das ist dann sozusagen. Das ist natürlich, gerade Lukas, du als Journalist und Schriftsteller, du liebst ja auch die große Erzählung. Und einer, der in Deutschland, ein bisschen übertrieben formuliert, aber das lieben wir ja, vom Hof gejagt wurde, dass der bei der Heim-EM seinen Abschluss, seinen krönenden findet, seine, also dass diese ganze Geschichte, dass diese Erzählung ihr natürliches Ende und im besten Fall ein Happy End findet. Übrigens, Happy End muss nicht bedeuten, dass man einen Titel holt. Happy End kann auch was anderes sein. Siehe Sommermärchen.
Gegen Italien im Halbfinale ausscheiden?
Oh, ja, ne, hatten wir ja schon alles. Aber das ist natürlich einfach eine schöne Geschichte. Ja, wir wissen dann
Happy
auch.
Happy End nach 8 Sekunden oder wie es bei anderen heißt, Thailand-Urlaub.
Ja. Naja, also
ihr Wichser, ey.
Ich hab immer eine Gummiallergie bei der mündlichen Prüfung.
Aber ja, man merkt aber, also ich als Stammesältester merke aber auch so langsam, dass ihr alle schon über 35 seid und durchaus den alten Herren wird es auch jetzt schon hoch.
Ja, selbstverständlich.
Ja, ist aber, wir, ja, aber da wird auch viel aus Höflichkeit.
Worauf Micky ja hinaus will, ist, es ist die gerade bestmögliche Erzählung. Deshalb habe ich ja euch auch diesen New York Times Text geschickt,
ja,
wo es auch um Toni Kroos geht, dass er jetzt plötzlich die große Hoffnung ist. Wenn man ihn aber so sieht in dieser neuen Rolle, die man sich, große Klammer, die man sich vor 2 Jahren niemals hätte vorstellen können.
Mhm.
Es passt jetzt, weil auch Toni Kroos gereift ist. Und ein Beispiel ist, und jetzt geht mal mit mir ins Jahr 2018, Weltmeisterschaft in Russland.
Mhm.
Und erinnert euch an einen Toni Kroos, der es für unter seiner Würde hielt, einem Linksverteidiger von Hertha BSC,
ach so,
den Ball zuzupassen.
Wir werden nie vergessen, wie Marvin Plattenhardt oben links stand, immer zuwinkte und sagte, hier, guck mal, ich bin doch auch noch da. Und keiner hatte, wer ist denn der Typ mit dem Bart da?
Ja. Toni Kroos hätte den Ball damals lieber in Richtung von Thiagos Weihnachtsmann gepasst. Zur Bande in der Allianz Arena oder irgendwo sonst, nach Watutinki zur Wasserpfeife,
ja,
und zur Playstation von Antonio Rüdiger,
ja,
als sie Marvin Plattenhardt,
ja,
einem Linksverteidiger von Hertha BSC zuzuspielen. Jetzt hast du mit Maxi Mittelstädt,
ja,
einen ehemaligen Verteidiger von Hertha BSC auf der linken Seite, einen Spieler, der es über 5 Jahre nicht geschafft hat, sich bei Hertha BSC dauerhaft gegen Marvin Plattenhardt durchzusetzen und der jetzt mit 27 sein Debüt in der Nationalmannschaft gibt.
Mhm.
Und was macht Toni Kroos? Nicht nur spielt er ihm die Bälle zu, sondern er nimmt ihn auch aufmunternd im Arm, nachdem Ousmane Dembélé das 8. Mal Kreise gedreht hat mit diesem Mittelstädt und sagt, pass auf, weiter, das wird schon. Und am Ende macht Maxi Mittelstädt unter der Einflussnahme vom Papa Toni Kroos fast noch das 3. Tor,
ja, ja,
der Nationalmannschaft. Und das ist doch ein ganz klarer Indikator für einen Reifeprozess.
Total.
Von 2018,
ja,
zu 2024. Und mir ist der Toni Kroos, der Verantwortung übernimmt, ja viel lieber als der, der einfach nur mitschwimmt in einer Mannschaft, die ohnehin schon genug Klasse hat, um Weltmeister zu
werden. Wobei man übrigens noch, also du hast die Analyse, ist absolut zutreffend, dem stimme ich vollumfänglich zu. Das Einzige, was man dazu sagen muss, es war auch eben jener Toni Kroos, der damals mit einem sensationellen Freistoß gegen Schweden, ja, denn, mein Gott, uns überhaupt noch im Spiel gehalten hat. Das war der einzige Moment. Ich weiß, wir hatten damals WM-Quartierer.
Aber direkt, aber das waren ja die spielerischen Akzente, die man immer von,
ja,
ihm
das
gesehen,
stimmt,
hat.
Das
hier
stimmt.
Geht es, also,
ja, ja,
dass er das kann und dass wir auch immer gesagt haben, mit dieser Technik, wenn der Opa sagt, einfach mal luppen, ja, sag ich ja, Toni, einfach mal schießen, der hat eine Schusstechnik,
Wahnsinn,
die ist,
ja,
vom anderen Stern,
ja,
die sieht man halt gar nicht so oft. Er,
ja,
macht dann ab und zu mal so ein Tor des Monats in Madrid und wir bekommen es nicht mit,
genau,
weil nicht jeder La Liga die ganze Zeit schaut. Aber es geht ja jetzt auch um dieses im Rampenlicht Verantwortung für die Mitspieler. Das sind ja nicht nur die Pässe, sondern es sind ja auch die
alles. Ja, 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 klar.
Es sind ja kommen ja zwei Faktoren dazu, ne? Also erstens kennt jeder wahrscheinlich von sich selbst. 6 Jahre älter bedeutet auch in Teilen 6 Jahre reifer, sollte es zumindest.
Mhm.
Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es, glaube ich, schon nochmal etwas anderes ist, ob du in einer Mannschaft spielst, in der sehr, sehr viele Platzhirsche, sehr, sehr viele Weltmeister und ähnliches spielen, sehr, sehr viele Egos spielen, oder ob du eine Mannschaft quasi bekommst, die komplett um dich herum gebaut wird,
ja,
und du ja letztlich auch von allen, vom Trainer, vom Staff, von der gesamten Mannschaft eben auch diese Gesamtverantwortung übertragen bekommst, um zu sagen, hier Toni, es ist eine Heim-Euro, wir bauen auf dich. Du bist derjenige, der uns zum Titel führen muss.
Oh ja.
Ich glaube, das macht natürlich dann auch was mit einem und dann nimmt man halt eben auch Maxi Mittelstädt in den Arm, wenn man es vielleicht vor 6 Jahren mit Marvin Plattenhardt noch nicht gemacht hat.
Genau, ja. Also alles in allem eine sehr positive Entwicklung in diesem Spiel. Also übrigens ja auch Kimmich, fantastisches Spiel. Also ist der erst einmal, Stichwort übrigens auch Reife möglicherweise, mit der ja auch manchmal die, also wie sagt man so schön, was du nicht verhindern kannst, das musst du umarmen. Und wir erleben eine gewisse Doublette damals zu Philipp Lahm, der seinerseits ja auch lieber auf der Sechserposition hätte spielen wollen. Und dann, wenn auch unter anderen Umständen, wegen einer Verletzung eines anderen, dann auf die rechte Position rückte und da dann fantastisch gespielt hat. Manchmal fallen die Dinge dann ja auch so zusammen glücklich und Kimmich wird natürlich wahrscheinlich Zeit seines Fußballerlebens nie wieder auf der Sechserposition spielen.
Und ehrlicherweise gefällt er mir da viel, viel besser.
Ja.
Auch was so Körpersprache und Ähnliches angeht. Also wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch dass die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, mal geschrieben hat, er ist Mentalitätsspieler-Darsteller.
Ja.
Und das finde ich halt eben, das finde ich halt eben auf der Position nicht, sondern auf der Position ist es einfach alles,
naja.
Das hat total Hand und Fuß, was er spielt, es ist positionstreu, es ist effektiv, man hat sogar das Gefühl, er hat Spaß auf dieser Position, anders als auf dieser ja dann doch irgendwo auf den Schultern lastenden Verantwortungsposition. Also ja. ich habe zumindest, war das mein Gefühl, einen sehr befreit aufspielenden Joshua Kimmich gesehen.
Genau, jetzt ist ja die Frage, was nehmen wir raus aus diesem Spiel? Mit welchem Gefühl gehen wir dann in das Spiel gegen die Niederlande? Also das Naheliegendste wäre aus der Erfahrung der letzten Jahre, wir sind wieder wer. Jetzt tippen schon ganz viele deutsche Fans darauf, wir wären Europameister, was natürlich auch Quatsch ist.
Auf jeden Fall.
Was natürlich auch Unsinn ist. Und dann gibt es erstmal eine richtige Klatsche gegen die Niederlande und dann heißt es wieder, so gut sind sie doch nicht. Das ist so aus der Erfahrung der letzten Jahre, würde es so kommen, glaube ich aber nicht, denn ich muss annehmen, dass Nagelsmann seine Startelf gefunden hat und es gibt erstmal keinen Indikator dafür, also der einzige Indikator dafür, dass das gegen die Niederlande in die Hose geht, ist, dass sie nach diesem sensationellen Spiel gegen Frankreich sich maßlos selbst überschätzen, so wie man das von kleineren Teams in der Bundesliga kennt, wenn sie die Bayern 2-0 geschlagen haben und dann die nächsten 8 Spiele verlieren. Aber wenn die Mannschaft konzentriert bleibt und mit demselben Elan ans Werk geht, wie das gegen Frankreich der Fall war, dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht ein weiteres überzeugendes Spiel dieser Mannschaft sein sollte.
Es gibt ja auch letztlich nur eine einzige Position, an der man herumdoktern könnte, zumindest nach dem letzten Spiel. Und das ist interessanterweise die Position von Gündogan,
ja.
Wo man sich überlegen könnte, ob man ihn rausnimmt, um dann zum Beispiel Sané reinzubringen und dann eben Wirtz, Musiala, Sané, wen auch immer, auf der
10
spielen zu lassen. Aber, aber ansonsten, und das wird man möglicherweise nicht machen, weil es auch der Kapitän ist und ja auch gerade bei Barcelona noch zum Spieler des Monats gewählt worden ist und so weiter und so fort. Also es ist schon, ich habe diese gleichen Vibes habe ich auch, Startelf-Vibes für die Euro.
Riecht ja auch nahe, ne?
Also es ist ja vor allen Dingen das, wir hatten jetzt jahrelang das große Deutschland-Puzzle. Wie schafft man all die guten Kicker, die wir noch haben?
Ja,
sind ja nicht mehr ganz so viele wie früher, aber wie schafft man die, die wir wirklich haben, die, ich sage nicht jetzt, ich bin ja nicht Sandro Wagner und sage, ist alles Weltklasse, aber die zumindest Weltklasse-Potenzial haben. Also die, wenn sie sich in einen Rausch spielen, wenn sie in ihrer absolut besten Form sind, zur Weltspitze gezählt werden müssen. Es war immer das große Puzzle, wie bringe ich die alle auf den Platz und wie bringe ich die vor allem in dieses Mittelfeld, was am Ende ja auch nur 4 oder 5 Positionen beinhaltet. Du kannst ja nicht, bist ja nicht Spanien,
ja.
2010 oder wann war es, 2012, als die gefühlt mit 9 Mittelfeldspielern, 2012 sind sie, glaube ich, mit 9 Mittelfeldspielern Europameister geworden. Und ich finde, Julian Nagelsmann, der das von Anfang an kommuniziert hat, der gesagt hat, ich will alle meine Weltklasse-Spieler möglichst auf dem Platz beisammen haben, jetzt eine Antwort gefunden hat auf dieses Puzzle, indem er nämlich gesagt hat, Kimmich geht nach rechts, ich pack den Kroos auf die zweite Sechserposition, lass die von lass diesen Toni Kroos, meinen wichtigsten Spieler, von Andrich bewachen, der einfach nur das macht, was er kann, aber das sehr gut. Und dann bastel ich mir vorne eine Vierer-Offensive aus Wirtz, Musiala, den zwei Wunderkindern des deutschen Fußballs, von denen man vor ein paar Wochen noch gesagt hat, sie können nicht zusammen. Doch, sie können, wenn einer von den beiden nämlich nach rechts übergeht.
Ja, ja.
Plus Gündogan.
Ja.
Und dann ist die Antwort, vorne spielt einfach Havertz, der, das wissen wir alle, kein Mittelstürmer ist, der wird nie ein richtiger Neuner.
Ja, ja.
Aber der ist in einer dermaßen guten Form, in einer der besten europäischen Mannschaften der Zeit, dass du eigentlich nicht an ihm vorbeikommst. Mhm. Und er hat mich damit überrascht. An Havertz hatte ich gar nicht mehr gedacht. Der war zwischendurch, du erinnerst dich, Mike, als wir in Berlin waren gegen die Türkei, war der Linksverteidiger.
Ja, ja. Ja.
Das gab es ja auch schon. Das ist kein halbes Jahr her.
Ja.
Und plötzlich spielen die alle miteinander. Und das funktioniert. Und ich würde auch sagen, dass das sehr nah an dieser Startelf ist. Aber.
So, jetzt.
Jetzt.
Jetzt kommt der dicke schon, Aber von Lukas
Es wurde
Vogel,
schon zum Problem hoch. Sterilisiert.
So,
es wurde zum Problem hochstilisiert. Die Rückkehr von Leroy Sané, der ja wegen seines Fouls und der roten Karte in Österreich jetzt für diese beiden wichtigsten Spiele gesperrt ist, ausgerechnet, hat er sich selbst übrigens einen Bärendienst erwiesen, der jetzt extra zum Niederlandespiel anreist, was natürlich auch ein Zeichen ist von Nagelsmann zu sagen, der stört nicht.
Bisschen wie Ballack damals in Südafrika, als sie gesagt haben, Mensch, geh mal zu deinen Jungs und alle gesagt haben,
aber Sané ist jetzt dabei für den guten Geist.
Ja.
So, aber diese Personalie, wenn du es nicht schaffst, das sozusagen verargumentieren, zu sagen, mein Kapitän Gündogan, den nehme ich raus und dann kommt Sané, könnte ein Stolperstein werden. Und Felix Groß, der Bruder vom Papa, hat sich ja, ich weiß nicht, ob es mitbekommen
also,
hat, bei Bild, der Onkel, das ist der Onkel, also Felix Groß ist jetzt der Onkel der Nationalmannschaft. Und der Onkel der Nationalmannschaft war da, wo so ein Onkel, der an Weihnachten auch gern mal ein Likörchen zu viel trinkt und unterm Weihnachtsbaum ran, wo der sein muss, nämlich bei Bild TV. Ja,
genau.
Und er hat direkt nach dem Spiel gesagt, entweder Leroy Sané, und das war die Headline, entweder Startelf oder er soll ihn gar nicht erst mitnehmen.
Tja.
Weil er genau der Stinkstiefel ist, der am Ende dann diese Truppe in der Kabine vergiften kann, wenn er nicht spielt.
Das
ist die These. Das hat der Onkel Groß gesagt.
Ja, das knüpft ja, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich Leroy Sané nicht kenne. Ich weiß das nicht. Aber das knüpft ja ein bisschen an den Leitfaden, den emotional-psychohygienischen Leitfaden an, den Nagelsmann gesponnen hat und aufgrund dessen jemand wie Mats Hummels nicht nominiert wurde und Leon Goretzka ebenfalls. Ich finde nach wie vor, ich hätte beide, ich natürlich das nicht so weiß wie Nagelsmann, ich hätte natürlich beide nominiert und würde sie auch mitnehmen, Hummels aber Goretzka, also bei Hummels, sagen wir es mal anders, bei Hummels hat es mich nicht ganz so sehr überrascht, dass man ihm da eine gewisse Stinkstiefeligkeit unterstellt, wenn er nicht dabei ist, beziehungsweise nicht in der Startelf ist. Bei Goretzka hat es mich wirklich überrascht. Das habe ich bislang, ist mir so etwas noch nie zu Ohren gekommen, dass da überhaupt irgendwie das Potenzial da wäre, dass er irgendwie schlechte Stimmung verbreiten würde, stünde er nicht in der Startelf. Dass er das nicht mit Wonne aufnehmen würde, ist ja klar. Dafür ist man Fußballprofi, dass man nicht in die Hände klatscht und sagt, ich spiele nicht in der ersten Elf. Das ist logisch. Es überrascht mich nur, dass das offenkundig ein Thema zu sein scheint. Bin trotzdem festen Glaubens und voller Hoffnung, dass Goretzka in den EM-Kader rutscht, weil ich glaube, dass er uns dort sehr helfen kann. Was Sané angeht, ist es genau das Ding. Und da wird Felix Groß ein paar Dinge wissen, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Und das wird möglicherweise schon evidenzbasiert sein.
Ich glaube, Felix kennt seinen Bruder so gut und dann natürlich auch dessen Musikgeschmack. Und wenn er jetzt wirklich der Chef der Nationalmannschaft ist, Toni Kroos, bedeutet das ja auch, dass nicht mehr Apache gespielt wird in der Kabine,
also dann,
sondern Hartmut Engler.
Also
jetzt läuft wieder Lena und Abenteuerland.
Toll.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leroy Sané Bock hat auf 4 Wochen Abenteuerland.
Na da, also wenn es darum geht, würde ich auch gerne auf die Nominierung bei der EM verzichten. Also sage ich ganz deutlich.
Dafür brauchen wir natürlich Markus Babbel.
Dafür brauchen wir, hey guys, it's Musical Friday. Nix gegen Markus Babbel.
Ihr müsst
auf
das mal,
Fall.
Pass auf, ich ganz, ganz großer, absoluter Lifehack, sagen sie immer bei.
Nichts gegen den Vater
Freund,
von Nils Babbel. Markus Babbel.
Ihr müsst, also tut euch einen Gefallen, nehmt euch den Instagram-Account von Markus Babbel und stellt das so ein, dass ihr durch die Videos durchscrollen könnt. Ja, also, dass ihr nicht, dann ist es ein komplett irrsinniges Daumenkino eines, also wenn ihr das schnell genug macht, seht ihr einen Menschen, der mindestens, also spätestens in 2 Jahren einen Bond-Bösewicht spielen muss.
Richtig.
Oder bei Peaky Blinders.
Ja.
Und ihr seht einen, der immer wieder sagt, hey guys, aber bei jedem Mal, wenn er sagt, ein neues Trikot anhat.
Ja, klar.
Das ist wahnsinnig. Das ist dermaßen psychedelic.
Toll, ne?
Das kannst du dir nicht vorstellen. Der Typ, der immer sagt, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Und immer hat der Mainz 05, VfB Stuttgart.
Ja, aber bei allem Respekt, da sehe ich aber doch tausendmal lieber Markus Babbel in einem alten Newcastle oder in einem alten HSV-Trikot, wo noch Sharp drauf ist. Also sehe ich doch tausendmal lieber als Kai Pflaume, der vor irgendeinem Vier-Sterne-Hotel in München in dem pinken Nationalelf-Trikot rumläuft und sich die Schuhe bindet, als hätte er irgendwie gerade mit Capital Bra einen Eistee getrunken. Also dann doch lieber mal so die Authentischkeit von Hi guys, it's Musical Friday mit Markus Babbel.
Ja, ist doch fantastisch. Ja.
Sind wir
ist
schon doch, wieder so weit, dass Rapper Eistee trinken?
Ich glaube, die trinken nicht den Eistee, sie verkaufen ihn nur und machen damit Millionen.
Ah, okay, okay.
Wann machen wir unseren eigenen Eistee?
Ja, oder unser eigenes Bier. Ah, nee, unser eigenes Bier können wir ja nicht machen, weil wir ja die Freunde von Flens. Aber vielleicht Flens MML.
Bevor ich das vergesse, weil ich habe mir wurde heute früh noch ganz früh um
noch
4 Uhr nachts hier in Curaçao ein Fakt zugetragen.
Ja.
Ich kann ja damit umgehen, dass Toni Kroos pur Fan ist. Und das ist auch ein wahnsinniges Bild. Ich glaube, die haben damals ein Doppelinterview für die 11 Freunde gegeben.
Wahnsinn.
Es gibt ein wahnsinniges Doppelporträtfoto von Toni Kroos und Hartmut Engler.
Das kenne ich, ja.
Damit kann ich umgehen.
Ja.
Aber dass der 20-jährige Florian Wirtz, das neue Genie des deutschen Fußballs, auf die Frage, wer eigentlich sein Vorbild war, Marco Marin antwortet.
Ja, ist das geil?
Hat mir komplett den Stecker gezogen.
Das ist der deutsche Maradona.
Das
ist ja Bökel Maradona, Marco Marin, da kommt er.
Aber das muss dir doch auch ganz klar und endgültig vor Augen führen, wie jung Florian Wirtz ist.
Ja.
Und ich habe da gestern nochmal nachgedacht, weil der Spiegel hat auch getitelt, 2 Generationen Zauber. Mhm. Dass da jetzt der 34-jährige Kroos Flugbälle auf den 20-jährigen Wirtz spielt. Und der 20-jährige Wirtz leitet seine Pässe weiter auf den 21-jährigen Musiala. 2 Kids also, die, wenn man das zurückrechnet, bei der WM 2014, als Toni Kroos Weltmeister wurde, 10 und 11 waren.
Geil, ne?
Ist das nicht und toll? Gesagt haben, ich bin Werder Bremen-Fan, mein Lieblingsspieler ist Marco Marin.
Ja, toll. Ne?
Das ist so weit weg für mich.
Witzig,
Das ist so weit weg für mich. Also das ist ja, da kommt, also erst in diesem Zitat, ich habe, mein Vorbild war Marco Marin, ich hatte sein Werder-Trikot
deutsche Messi, dieses deutsche Messi.
Ja, aber erst da ist mir dieses Generationending, der Generationenkonflikt nochmal deutlich vor Augen geführt worden.
Eine kleine Geschichte muss ich noch erzählen, die ich auch im Podcast schon erzählt habe. Also nicht in diesem, sondern in 2 anderen Podcasts. Aber für dieses Publikum nochmal ganz kurz.
Wie vielen Podcasts rennst du denn rum, Mike?
Ich sehe das kritisch. In einem waren wir ja zusammen am Samstag.
Ah ja, richtig. Jetzt fällst du wieder ein.
So, und was wollte ich sagen? Ach so. Auch für dieses Publikum ganz kurz, ich war ja in der letzten Woche in Miami und bin dann auf dem Weg zum Flughafen, saß ich im Uber, hatte einen Taxifahrer einen Uber-Fahrer aus Venezuela und da ich es ein bisschen eilig hatte, musste ich den Daily mit Lena noch aus dem Uber aufnehmen, was ich auch getan habe.
Das ist echt.
Und
das ist Hingabe.
Ja, dann fiel natürlich auch der Name Kroos immer und so weiter und so fort und dann sprach mich der Taxifahrer oder der Uber-Fahrer sprach mich dann an und sagte, wie ich das denn finden würde, also alles auf Englisch logischerweise, wie ich das denn finden würde, Kroos zurück in die Nationalmannschaft und dann sag ich, ja super und so weiter und dann sagt er den ganz großen Satz und der ist genauso wortwörtlich gefallen, how on earth could you Germans call him Querpass-Toni?
Ist das geil.
Was ich
Die Bild nennt ihn, sie haben es wirklich geschrieben, wie die Bild ihn jetzt nennt. Von Bild geadelt als Steilpass-Toni. Ja, danke, liebe Bild.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Nein,
da
aber
ist
das,
vorher auch niemand drauf.
Aber ein Taxifahrer aus Venezuela in sozusagen im lateinisch oder Latin anklingendem Englisch benutzt das Wort Querpass, Toni. Es ist also offensichtlich so, dass diese Bezeichnung schon die Runde einmal um den Globus gemacht hat. Und kopfschüttelnd stand er da und sagte, wie könnt ihr Deutschen eigentlich so doof sein, ihn Querpass, Toni zu
nennen? Übrigens bei der Gelegenheit, wo wir gerade bei der Bild sind und deutschen Nationalspieler, würde ich gerne noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ich adle ihn jetzt kurz mit Aufmerksamkeit. Man erinnert sich an den ehemaligen Chefredakteur der Bild, den sie quasi auf seinem Feldbett liegend vor die Tür gesetzt haben, aufgrund seines wirklich ausgesprochen dubiosen Lebenswandels, der jetzt gerade eine Kampagne fährt gegen Toni Rüdiger, weil er bei Instagram in einem traditionellen muslimischen Gewand auf dem Boden kniet und allen Muslimen einen fröhlichen Ramadan wünscht und dabei den Zeigefinger hebt, was ja ein allgemein manchmal unglücklich mit dem IS automatisch in Verbindung gebracht wird, und darauf sattelt Julian Reichelt auf, der ja quasi seit einiger Zeit sein trostloses Dasein fristet als Bauchrednerpuppe eines größenwahnsinnigen Milliardärs in seiner, was ist das, Wutbürgers Puppenkiste. Und jetzt eine Kampagne.
Der Alfred Nius.
Und er führt und er, der Alfred Nius. Und er fährt halt komplett eine Kampagne gegen Rüdiger und sagt jetzt, deutscher Nationalspieler macht den IS-Gruß und den ISIS-Finger und nach dem Motto irgendwie, als sei jetzt die Nationalmannschaft islamistisch unterwandert. Was für eine Pissnelke, wirklich unfassbar, ey. Weil du denkst, als hätten wir nicht schon genug Probleme, also da noch so einen Soziopathen, der da in seiner digitalen Boxbude jetzt andauernd anfängt, die Leute komplett kirre zu machen. Also wirklich, ja, das Hinterletzte und selbst von so einer Type nochmal, also da hat er es nochmal geschafft, in dem eigenen Laden nochmal durch die Katzenklappe hinten durch die Tür zu kommen.
Dann machen wir die Boulevard- und Bildkritik auch rund, weil...
Ja, aber es war jetzt nicht Bild, ne? Das war jetzt in dem Falle was.
Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte noch einen, weil ich wollte dann, um sozusagen diesem Sieg nochmal nachzuschmecken, hatte ich dann Süddeutsche gelesen und so, und es war ja morgens dann bei mir, als ich auch das Ergebnis erfahren hatte, und dann habe ich gedacht, so, und jetzt gucke ich mal, was die Bild schreibt.
Ja.
Gehe ich mal auf bild.de.
Ja.
Mache ich ganz selten, gehe ich auf bild.de und schaue mal, wieso die Stimmung ist. Sind wir wieder wer? Ja. Wer besser wird's nicht? Ja, besser wird's nicht. Ja, kam auch noch alles. Klar. Aber der erste, also der auf der Startseite, der erste Artikel an dem Morgen nach dem Spiel oder direkt in den Stunden nach dem Spiel war: Terror-Tatschiken von Moskau,
ja, super,
haben auch Deutschland im Visier. Angst um unsere EM.
Ja, ja, das haben wir auch gedacht.
Das war der erste Artikel nach dem Sieg über Frankreich. War, okay, Leute, könnte geil werden. Mhm. Vielleicht sogar ein kleines Sommermärchen. Nee, aber wir lassen jetzt mal imaginiert die Bombe schon mal hochgehen, weil Moskau ist auch in Berlin.
Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, genauso wie du. Also dieses Kompositum, die Alliteration natürlich toll. Terror-Tatschiken.
Das war bei uns
top.
Natürlich sehr gerne Mandrico, ne?
Natürlich.
als er Stefan Effenberg den Ball durch die Beine gespielt gegen Gladbach im August 1997.
Wahnsinn.
Der Terror-Tatschike macht den Tiger kaputt.
wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich euch mal kurz unterbrechen und euch entführen, und zwar aus einer grausamen Welt in eine fröhliche Welt.
Mein MML.
Also ich will an dieser Stelle freimütig bekennen, ich nutze sehr viele Apps, sehr zweckgebunden, und eine App, die nutze ich aus reinem Spaß an der Freude. Es ist natürlich jedes Mal Snapchat, also ich sage es wie es ist, ich liebe Snapchat.
Snapchat wurde nämlich als Gegenentwurf zu traditionellen Social Media Plattformen entwickelt, und man hat es ja gerade schon gehört, es geht da um Spaß, und es geht eben nicht darum, dass sich Menschen zunehmend unter Druck gesetzt fühlen, nur eben die perfekten Seiten zu posten.
Ja.
Immer die Jagd nach den neuen Likes, Kommentaren, Followern, all das ist Snapchat nicht.
Nee, das kann ich nur wirklich bestätigen. Also ich habe mich mit dem Öffnen und Schließen von Snapchat, ich habe mich noch nicht eine Sekunde irgendwie schlecht dabei gefühlt. Es war wirklich purer Fun, und noch heute befindet sich in meinem Fotospeicher eines der letzten Videos gemeinsam mit meiner geliebten Oma Lore, als wir das Handy einmal in dem familiären Kreis haben rumgehen lassen und wir alle so ganz seltsame aufgeblähte Backen und riesige Augen mit großen Pupillen hatten, und meine Oma, also so, was macht ihr denn da wieder? Gib mal her. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der würdevollste letzte videografische Eindruck von ihr, aber ein sehr authentischer und sehr, sehr lustiger, und genau dafür steht ja Snapchat auch.
Absolut, und dazu gibt es natürlich noch verschwindende Nachrichten, Privatsphäre und nur echte Freunde. Das sind nämlich die ersten Grundsätze von Snapchat.
Echte Freunde nutzen Snapchat.
So ist es, denn Snapchat ist kein Social Media, sondern ein Ort für echte und authentische Beziehungen und Freundschaften. Und das Wichtigste ist natürlich die Kommunikation mit Freunden und nicht das Scrollen durch irgendwelche öffentlichen Feeds,
ja,
wo man dann sehen kann, irgendwie, wie geil alles ist.
So ist es.
Es ist pur, es ist authentisch. Es ist echte Freunde.
Und was auch angenehm ist, sie bieten kein Livestreaming an. Und da bin ich wirklich dankbar für. Also nach Jahren auf anderen Plattformen bin ich wirklich echt einfach nur froh und dankbar, wenn jemand keinen Livestream anbietet.
Dafür haben sie natürlich die absolute Schlüsseltechnologie.
Die Augmented Reality meinst du, Mike?
Genau die meine ich. Das ist ja im Grunde genommen ganz einfach. Du öffnest eben die Kamera, um Menschen direkt einzuladen, ihren Moment zu teilen, ohne sich von den Feeds anderer Leute einschüchtern zu lassen.
Oder anwidern auch. Ne?
Absolut. Und AR ist eben dann direkt da, wenn man sie öffnet.
Ja, also die meistverbreiten, was man so immer so kennt, also bei diesen AR-Linsen, das ist dann die Cry-Linse, die Cartoon-Linse, die Baby-Linse, das ist meine.
Ja.
Und mehr. Also es macht Freude, es macht Spaß.
Auf jeden Fall verweisen wir nochmal auf die Website snapchat.com. Dort kann man das alles runterladen, natürlich auch die App runterladen, sich alles angucken und dementsprechend geht da mal drauf.
Jawohl.
Ist großer Spaß, snapchat.com.
Mein MML. Oh
Gott. Und Lukas, womit verdienst du so dein Geld?
Ja, und so verdiene ich mein Geld. Ja, aber so ist bei mir ein ganz normaler Nachmittag mit Handy und Pulle Bier. Erst Lenz, dann Flens. Ne? Toll, liebe
so
Fans.
So ist es.
Ja.
Ich fand's auch, ich fand's fantastisch heute die Übergänge. Von Köster zur Küste.
Ja.
Von Flens zu Lenz.
Wahnsinn.
Also bei uns stimmt einfach alles.
Absolut.
Und wie ihr euch vorstellen könnt, wir setzen uns ja eigentlich schon Samstag früh zusammen.
Ja.
Und in diesem Fall, wo ich jetzt im Urlaub bin, auch virtuell,
ja,
meist mehrere Stunden und planen diesen
Sicher,
Podcast.
Durchgeskriptet.
So kennt man uns. So kennt man uns, weil darf ich das schon verraten?
Ja.
Ich wollte nämlich gerade sagen, so kennt man uns seit 7 Jahren. Wir feiern ja bald schon wieder Geburtstag, also, ne?
Ja.
Wir feiern, wenn mich nicht alles täuscht, müsste die, nehmen wir irgendwie am 15. oder 16. April werden wir die Geburtstagssendung aufnehmen unter dem Motto, die ohrreichen 7.
Ist das nicht toll? Sag mal, hast du nicht auch in die Zeit, hast du nicht am 16. April auch Geburtstag oder so?
Am 24.
Ja, 24.
Am selben Tag
Lügt
wie Marco Seifert.
Lügt doch nicht. Wirklich, am selben
am
Tag wie unser Freund
Tag
Marco,
wie Marco Seifert.
Seifert.
Ja, sie sind 10 Jahre auseinander.
Gibt doch geil.
So alt ist der Seifert schon.
Ja. Ja.
Aber das ist ja toll, da sind zwei so feine Kerle am selben Tag. Da hat der Herrgott aber wirklich an dem Tag hat er gesagt, ich will es heute der Welt mal richtig zeigen.
Und Barbara Streisand.
Streisand, die ja Wert drauf legt, dass sie nicht Barbara Streisand, sondern Barbara Streisand. Streisand.
Und Barbara Streisand.
Streisand.
Blauen Sonntag.
So, erstmal ihr Idioten da draußen, es heißt Nike.
Ja, Nike, natürlich. Ja, man kennt das ja von der beliebten Band Ike und
es heißt nicht,
Tina Turner.
Es heißt nicht Nike, es heißt Nike.
Nike, und das könnt ihr euch mal merken für die nächsten 7 Jahre.
Können wir dann einmal off-topic klären, weil ich es bis heute wirklich nicht weiß. Levis oder Levi's?
Levi's Strauss, Levi's. Das ist ganz wichtig. So,
jetzt haben wir.
Also, wer hat sich, weil das ist ja wirklich ein Honeypot für Volltrottel gewesen, die Verkündung dieses Deals. Also, von Friedrich Merz über Boris wer hat sich noch nicht zu dem Thema geäußert, dass jetzt das Traditionsunternehmen Adidas ausgestochen wurde von Nike und dass der Amerikaner, oder um Boris Rhein zu zitieren, eine amerikanische Fantasiemarke, jetzt beim DFB übernimmt? Toll. Also da ist ja wirklich, also das ist meine Herren, mein Gott, das ist in Deutschland, alles geht vor die Hunde. Und jetzt ist auch noch die deutsche Nationalmannschaft, jetzt kommt der Amerikaner und nimmt uns auch noch das Trikot weg. Das ist ja wirklich unglaublich. Was kommt als nächstes, der Chinese? Bitteschön.
Da sind aber auch Typen, die denken immer noch, es heißt Filz.
ich sag mal so, mit Filz kennt man sich bei der CDU ja grundsätzlich auch ganz gut aus. Also
beim DFB auch.
Also weil
ich hab's aus der Ferne heraus nicht verstanden. Mein WhatsApp brodelte. Mhm. Ja, natürlich von vielen Leuten, die sagen, hey, wo kommt denn jetzt die ganze Aufregung her? Mhm. Und dann dann sah man direkt all die wunderbaren Politiker, Zitate, ein Weltmeister, toll, ein Weltmeister muss in Adidas spielen. Herrlich, so. Und dann habe ich mich zurückversetzt, gerade in die Zeit, als wir anfingen mit Fußball MML und dann ja irgendwann auch die Tailgate-Tour gemacht haben. Irgendwann gab es ja diesen Übergang von Mercedes zu Volkswagen als Hauptsponsor. Ja. Ich weiß es jetzt, vielleicht vergleiche ich Apple mit Birn, aber du hast die ganze Zeit Adidas und du hast plötzlich Nike. Damals, du hattest immer Mercedes. Also ich kann mich immer an diese Aufwärmleibchen
und Erich Ribbeck in der Trainingsjacke.
Erich Ribbeck immer mit dem Stern.
Ja.
Ja, also eine Mannschaft, die sich ja auch darüber definiert, wie viele Sterne sie auf der Brust trägt, hatte halt auch immer passend den Stern als Hauptsponsor. Dann wurde es Volkswagen. Wahrscheinlich fiel der Shitstorm oder der Aufschrei damals geringer aus, weil es halt auch eine deutsche Firma war. Aber trotzdem war es ja ein Bruch. So, jetzt ist es nur das, dass Nike eben diese amerikanische Firma ist und dass es für etwas ganz anderes steht? Oder woher kommt denn dieser Furor?
Es ist der allgemeine Kulturpessimismus und es ist die übergelagerte Erzählung, alles geht den Bach runter, es ist nur noch Kommerz, traditionelle Werte spielen überhaupt gar keine Rolle mehr und jetzt kommt auch noch der Amerikaner, auch eine Chiffre natürlich für den seelenlosen Kapitalismus und kegelt jetzt auch noch das kleine Traditionsunternehmen, diese sympathische kleine Hemdenmanufaktur aus Herzogenaurach raus und übernimmt es die deutsche Nationalmannschaft. Es geht alles den Bach runter. Nichts bleibt mehr bestehen. Es ist so dieses allgemeine Gefühl, dass alles, was mal gut war, jetzt im Wandel sich befindet und jeder Wert, alles, was das Gute, Echte, also ein bisschen so die Manufaktum, die Manufaktumrepublik, die geht immer mehr weg und stattdessen kommt jetzt hier dieser billige Plastikschrott aus den USA, Nike, die Fantasiemarke, ich zitiere es nochmal, die in ihrem Leben ja noch nichts gerissen hat, wie man weiß.
Nix, gar nichts.
Die haben nur Geld und nichts sonst.
Die haben absolut nichts.
Außer natürlich 50 Millionen mehr pro Jahr.
Ja.
Die, und das muss man jetzt natürlich, und das fällt wirklich schwer, Bernd Neuendorf zu verteidigen, aber er hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, was wollen die denn von uns? Die Politik hat sich ja gar nicht einzumischen, was geht die das denn an?
Ja.
Ist richtig. Man muss dazu sagen, da legen wir jetzt mal Bernd Neuendorf das jetzt mal als Erwartungshaltung gleich hin und geben ihm das mit auf den Weg, denn die 50 Millionen mehr, die sind natürlich in erster Linie dann gut zu rechtfertigen, wenn man sagt, das geht dann in die Kinder- und Jugendarbeit und in die Förderung des Frauenfußballs. Und sollte das so sein, dann ist das ein Deal, der vollumfänglich zu verteidigen ist und zu rechtfertigen ist, problemlos, gesetzt den Fall, dass sie mit dem Geld, mit diesem deutlichen Plus an Geld, auch ordentlich etwas anfangen und in die Strukturen fließen.
Das war ja sowieso die ganze, ich würde mal sagen, die Aneinanderreihung von ich reg mich darüber auf, war ja ehrlicherweise auch total lustig, weil am Anfang hieß es ja einfach nur, Nike übernimmt. Mhm. Also haben sich alle aufgeregt.
Ich habe mich direkt gefreut. Mein erstes Bauchgefühl war geil.
Ich bin ja sowieso Nike-Fan, also
same
insofern.
Ja.
Aber es war so lustig, sich das so anzugucken, wie das dann auch so durch die Social-Media-Kanäle lief. Also erst die große Aufregung, der Ami nimmt uns die Nationalmannschaft weg.
Richtig.
So, dann sagst du, ja, aber die zahlen aber ein bisschen mehr Geld. Mhm. So, dann ist aber die Kommunikation, wie kann man das denn vor der Euro kommunizieren? Und dann sagst du, zwei börsennotierte Unternehmen, Ad-Hoc-Meldungen, Pflichtmeldungen und so weiter, weil...
Vor allen Dingen, was heißt denn das vor der EM? Weil die Mannschaft bricht dann mental zusammen, wenn sie hören, wir den nächsten anderen Ausrüster.
Nee, weil man jetzt auch noch sozusagen Gefühl, so schlecht in der Kommunikation ist, dass man Adidas auch noch die Euro kaputt macht.
Oh.
Und also es waren auf jeden Fall irgendwie fantastische Geschichten, bis du dann halt irgendwann mal alles nachgelesen hast und es mal Ruhe einkehrte und man siehe da plötzlich feststellte, es war ein völlig transparenter Pitch beim DFB. Das heißt, Adidas wusste, bis wann sie das Angebot abzugeben hatten. Adidas wusste, wann es veröffentlicht wird. Es ist alles vorher klar gegliedert und klar gemacht worden, zu welchem Datum, wann was abgegeben werden muss, wann was veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Also so wie es übrigens auch damals schon bei Volkswagen und Mercedes stattgefunden hat. Ein völlig normaler, völlig transparenter Vorgang. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie alle auf so eine Populismusblase schnell aufspringen. Und du weißt schon, wenn sich Politiker auch aufregen zum Thema Fußball oder in irgendeiner Art und Weise einbringen, dann weißt du schon, okay, das ist nur halbgar zusammen.
Obacht.
Das ist nur möglicherweise alles halbgar zusammengestrickt.
Ja, aber das selbst, also ich meine, klar, ne, Robert Habeck ist ja nicht nur führender Grüner, sondern halt eben auch Wirtschaftsminister. Und sein Begriff des Standortpatriotismus, das ist ein netter Wunsch. Und ich weiß auch, wo es herkommt. Ich will es ihm auch gar nicht so sehr um die Ohren hauen. Ist aber natürlich auch kompletter Kappes. Also natürlich ist es Käse. Das ja Standortpatriotismus, den muss man sich dann halt eben auch bezahlen lassen. Und ich finde, es ist halt eine tolle Metapointe, dass nach Spielern und zuletzt ja auch immer mehr Trainern jetzt halt eben im Zweifel auch der Verband einfach dahin wechselt, wo das deutlich bessere Angebot ist. Was finde ich irgendwie, das ist doch sehr, sehr moderner Fußball, Lukas, oder?
Vor allen Dingen ein Verband, der dringend Geld braucht.
30 Millionen Minus.
Habeck hat ein bisschen Angst, dass er seine Sambas beim Kickern nicht mehr tragen kann.
Scheiße.
Ja, und auch dann auch sein Kartportemonnaie mit der Schlüsselkette nicht mehr. So, und die kleine Filzmütze mit dem winzigen Schirm. So, aber was natürlich auch ein Punkt ist, ist, dass Adidas natürlich international, und wenn man nur mal auf die aktuellen Trikots der Nationalmannschaft schaut, die Fälle wegschwimmen. Mhm. Also wenn du nur mal schaust.
Aber gut, sie aber im Argentinien spielen in Nike, als Weltmeister.
Die Liste ist unvollständig, aber in Nike spielen im Moment Nike. England, Kroatien, Nigeria. Ich werde das nicht, das ist genauso. Was haben wir denn noch, was wir immer falsch sagen, weil es einfach auch so, sich sehr richtig anhört?
Volvo.
Perfekt, genau. Also in Nike spielen England, Kroatien, Nigeria, Polen, Türkei, Frankreich, Niederlande, Brasilien, USA, Portugal, Südkorea, Katar und Australien.
Wirklich viele,
das sind
ja
schon eine Menge. Ja. Ich gebe nur eines zu bedenken, um auch da mal in die Suppe zu spucken. Ich bin ja Fan eines Vereins, der im, wie Mikey sagt, im Nike-Trikot aufläuft. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer wieder Probleme, dass diese Nike-Trikots nicht in der Farbe, weil wir ja blau und weiß sind, aber in der Form, in der Anmutung, im Design extrem an alle anderen oder einen Großteil der anderen Club-Trikots, egal ob in der Premier League oder in der Ligue 1, in La Liga, wenn ein Team von Nike ausgestattet wird, die haben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber die haben wie ein vorgefertigtes,
Template.
Wie eine Schablone,
ein Template,
so ein Template.
Quasi, ja.
Und da wird dann einfach nur die Farbe des jeweiligen Vereins draufgeschmissen und das Logo. Und die sehen sehr ähnlich aus. Dadurch auch sehr langweilig, weil sehr gleich.
Hängt immer also, sehr davon ab, auf welcher also Ebene wir reden. Ne?
Sehr also, konfektioniert. Also, ja gut, aber wenn, ich weiß jetzt
also
gar
bei
nicht.
Nationalteams, also gesehen, bei Nationalteams ist das natürlich nicht ganz so der Fall. Ne? Also da gibt es diese Schablone in dem Sinne nur bedingt. Ist, glaube ich, einfach ganz klar eine Frage des Geldes. Also wenn,
ja, aber du hast doch, aber was passiert ist, wenn Nike das so übernimmt, ja, hast du sehr konfektionierte Trikots auf Club-Level. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die Engländer haben ja am Wochenende auch eine Nike-Diskussion geführt.
Oh ja, oh ja.
Also bei uns geht's um den Wechsel, nachdem wir uns jetzt über das pinkfarbene Trikot unterhalten haben von Adidas, wird Adidas jetzt ausgetauscht gegen Nike, Riesenwirbel. Und die Engländer sind total verzackt, weil Nike einfach hinten auf dem
das
Kragen,
St. George's Cross.
Verstanden haben, das St. George, also den Union Jack.
Ja, das
oder
rote,
das St. George's
rote Kreuz auf weißem Grund.
Genau, farblich verändert hat.
Ja, ja.
Was fast noch ein größeres Politikum ist.
Also da ist richtig was los, ja.
Gefahr. Aber ich freue mich ja dann schon, wenn das National, wenn dann die Deutschlandfarben auf dem nächsten Nike-Trikot pink, blau und grün sind.
Ja, you never know, ne? Also genau, das muss man immer mal so ein bisschen in die Perspektive setzen, weil wir natürlich aus der germanozentristischen Perspektive immer darauf schauen, was ist in Deutschland los. Und das, was hier um das pinke Trikot ist, ist typisch deutsch und sowas gibt's in keinem anderen Land, weit gefehlt. Das, was in England los ist, ist, so wie ich es wahrnehme, ungleich größer. Das St. George's Cross wurde dann halt einfach aus Diversitätsgründen dann purpurn und da sind so ein paar Farben mit rein, also sieht so ein bisschen aus, als hätte man das Kreuz mit dem pinken Auswärtstrikot gekreuzt und der Alarm ist riesig, so Wortführer wie Joey Barton, ist natürlich auch als Profi immer schon Krawallo gewesen, hat sich nicht geändert. Ja. Riesenalarm, ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, so ein Identifikationsmerkmal wie dieses Kreuz ob man das dann auch noch ändern muss. Also halte ich nicht für klug. Wenn man ein Zeichen für Diversität setzen will, kann man das ja auch anders machen. Siehe, in dem Falle sogar fast als Musterbeispiel, das deutsche Auswärtstrikot, weil da wird dann halt...
Aber Miki, ja. Musterbeispiel ist ja das richtige Stichwort. Wenn du diese konfektionierten Vereinstrikots siehst und siehst auch, wie langweilig, ich finde die Nike-Trikots auch auf Nationalmannschaftslevel sehr, sehr langweilig. Mhm. Also zum Beispiel hat mir unser Kollege Nils Babbel gerade nochmal reingeschickt, ist ein Tweet von Out of Context Football. Das Trikot der türkischen Nationalmannschaft sieht quasi seit 2020 komplett gleich aus unter Nike-Führung. Und ich als jemand, der an die 300 Trikots besitzt, ich sammle ja Trikots, also für die Optik, weil ich einfach schöne Trikots mag. Und ich habe sehr viele aus den 80ern und 90ern.
Das eint uns ja, Lukas.
Die schönsten Trikots, und du weißt, ich habe dir ja auch mal eins geschenkt, ich glaube aus, was war das, Kopenhagen oder Tschechien, ich weiß es gar nicht mehr, so ein blau-weißes, mit so Bändeln am Kragen und so. Fußballtrikots können ja auch sehr, sehr schön aussehen.
Absolut.
Aber die schönsten Fußballtrikots, die ich in meiner Sammlung habe, sind entweder von Umbro oder von Adidas. Sie sind sehr, 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 sehr selten von Nike.
Da neige ich dazu, also, zu widersprechen. Also ja, da bin ich nicht mit dir einer Meinung. Außerdem hast du da natürlich noch sehr schöne Trikots von Kappa vergessen. Übrigens auch von Macron gibt es auch ein paar sehr schöne.
Der Macron hat eine...
Ja, richtig. Ja? Ist aber auch wurscht, weil da bist du ja wieder bei Schönheit und Auge des Betrachters. Zweifelsohne hat Adidas in den letzten Jahren und Jahrzehnten wunderschöne, tolle Trikots gemacht. Das ist doch gar keine Frage. Du hast natürlich übrigens recht mit Umbro, da sind, oder Umbro, ich weiß es nie genau.
Umbro.
Umbro, ne? Mhm. Tolle Trikots, gerade in den 90ern, legendär. Alles gut und richtig. Finde trotzdem, dass ein paar neue von Nike schön aussehen. Ich mag das England-Trikot, das weiße, finde ich toll. Das neue.
Ja, du liebst natürlich dein dunkles Frankreich-Trikot.
Das Frankreich-Trikot habe ich mir natürlich schon, längst bestellt. Das neue Frankreich-Trikot war natürlich das erste, was ich getan habe. Ich liebe es. Und,
Mickey Weisen als Le Coq Sportif.
Richtig. Aber ich möchte an dieser Stelle freimütig bekennen, das schönste Trikot der letzten Jahre ist dann tatsächlich von Adidas und das ist das Anniversary-Shirt von Schottland, das zum 150-jährigen Bestehen des Verbandes. Das ist ein wunderschönes dunkelblaues Trikot mit einem weißen Kragenrundhals. Das ist wirklich, also in seiner Schlichtheit, von einer bestechenden Schönheit.
Also da möchte ich aber mal fragen, warum Adidas dann offensichtlich in anderen Ländern oder bei anderen Vereinen es durchaus geschafft hat, schöne Trikots zu machen. Außer
in Deutschland.
In Deutschland.
Ja.
Die Scheiße, mit der wir jetzt wieder rumlaufen.
Ja, Horror.
Ist der, das, also dieses Trikot ist der absolute Horror.
Ich kenne extrem diese viele Leute, da, ne? Die sagen, dass das neue Trikot ist der Hammer. Du siehst, es ist eine Geschmacksfrage. Es liegt im Auge des Betrachters. Ich habe ganz viele Leute, die mir geschrieben haben, Alter, geiles Spiel und auch ein geiles Trikot.
Witzig ist, dass ich die sehr schlichten Nike-Trikots extrem gerne mag. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel auch der VfL Bochum ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er immer noch in Nike spielt, aber eben ausgestattet wurde.
Was, der VfL Bochum?
Nee, die haben doch diesen asiatischen Ausrüster.
Ja. Aber die hatten die letzten 3 Jahre davor, hatten sie Nike oder 4?
Ja, mit dem Flutlichtblau, was sie uns noch geschickt haben.
Und fand ich ein fantastisches Trikot.
Richtig schön, ja.
Also insofern, ich mag tatsächlich Nike-Trikots lieber. Ich möchte aber noch mal einmal sozusagen nach diesem Shitstorm auch auf den wirtschaftlichen Aspekt kommen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat Adidas einfach das komplett gleiche Angebot abgegeben, wie sie es bei der letzten Vertragsverlängerung übrigens, wo sie auch im Kampf gegen Nike damals noch ein Matching Bid-Right hatten, nämlich die Möglichkeit, in das letzte Angebot reinzugucken, um dann das Angebot zu erhöhen. Und das hatten sie bei diesem Mal nicht mehr, weil sie es wahrscheinlich damals dann in den Verhandlungen sozusagen aufs Spiel gesetzt haben. Aber der Preis soll ungefähr gleich gewesen sein, also 50 Millionen beim letzten Vertrag, 50 Millionen haben sie geboten bei diesem Vertrag.
Ja.
Und da muss man einmal mal sagen, erstens, das ist schon sehr wenig engagiert, finde ich, an Stelle von Adidas, dass man einfach mal mehr oder weniger davon ausgeht, dass komme, was da wolle, sowieso die Verträge verlängert werden, obwohl man beim FC Bayern 60 Millionen im Jahr bezahlt und obwohl man natürlich irgendwie auch weiß, dass man gegen Nike gepitcht hat, die schon im letzten letzten Vertragsrunde sehr, sehr viel versucht haben.
Ja.
Und insofern... Also ja, man kann es traurig finden, man kann es auch in der Tradition traurig finden, dass das aufhört. Aber so richtig wirtschaftlicher Approach und richtig Engagement von Adidas stand nun auch nicht dahinter, was übrigens sich ja auch dadurch belegen lässt, normalerweise kriegst du das ja hintenrum ein bisschen mit, ne? Also wenn man wirklich nach so langer Zeit auch will, dass Adidas weiter im Vertrag bleibt, Matching Bitrate hin oder her, den hätten die das
bestimmt. 50 Millionen weniger in der Kasse oder wie es bei Bruno Mars heißt, ein ganz normaler Dienstag in Las Vegas, ne? Aber bitte.
Aber es ist ja auch eine ganz klare Arroganz.
Ja, genau. Das ist ja, exakt.
Eigentlich
genau.
Ist es der Ehemann, der seit 40 Jahren mit der Frau zusammen ist, oh. Und sagt, pass auf, dann kriegt die wieder das Blumenkleid vom Grabbeltisch von Volvo. Wie sagst du es?
Von der Volvo.
Reicht ja.
Ja.
Hat die letzten 30 Jahre gereicht, reicht wieder. Und plötzlich kommt aber der Nebenbuhler mit dem Krokodillederaktenkoffer und sagt, guten Tag, hier sind noch ein paar Klunker.
Ja.
Ich leg hier noch die Diamanten. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich leg noch eine Diamantenkette dazu, weil ich umwerbe dich.
Genau.
Und Adidas hat wirklich diese Arroganz gehabt zu sagen, nee, das war immer schon so, das ist deutsche Tradition.
Und die beim DFB sind ja auch Standortpatrioten.
Aber das kennt man doch.
Ja.
Das ist doch einfach Morbus Tradition.
Exakt.
Wir haben das immer schon so gemacht.
Genau.
Warum sollten wir es jetzt anders machen?
Das ist eigentlich eine Volkskrankheit, ist eine deutsche Volkskrankheit. Das hat immer geklappt, warum sollen wir uns denn da bewegen? Ja, und dann patsch.
Aber dann muss man doch sagen, dann ist doch Nike eigentlich der richtige Partner jetzt für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wir machen es nicht mehr so wie bisher.
Ja,
so
wurde alles aufgebrochen. Ja, ja. Absolut, ja. Richtig.
Nike übrigens die Göttin des Sieges.
Ja.
Also ich finde.
Ja, hat aber den Franzosen, also gegen die Deutschen jetzt auch nicht geholfen. Ne?
Ja, stimmt.
Und dann letzter Satz jetzt zum Rausschmeißer und einfach, weil ich noch einmal, jetzt habe ich einmal bei dem Trikot in die Suppe gespuckt, jetzt spucke ich noch einmal in die Euphorie, weil die Franzosen, das muss man halt auch sagen, hatten in Lyon auch nicht so viel Bock, wie sie vielleicht haben, wenn wir auf dieselbe Mannschaft in einem etwaigen Viertelfinale
davon
treffen
würden. Davon ist mal auszugehen, ja.
Und zum anderen, ich habe die Niederländer gesehen gegen Schottland. Und die Schotten sind nicht mehr die Kleinen im Weltfußball. Sie sind keine Laufkonzerne. Es ist eine sehr gut gecoachte Mannschaft, die einfach, also mit McTominay zum Beispiel von Manchester United, einfach auch sehr spektakuläre Spiele haben, klaren Plan haben. Die haben die ersten 20 Minuten an die Wand gespielt. Da wussten die Niederländer nicht genau, was passiert. Und dann haben sie aber 4-0 gewonnen. Mit sehr viel Bundesliga. Xavi Simons, Wout Weghorst, Daniel Malen, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Hinten mit Virgil van Dijk und Ake von Manchester City. Da kommt, wenn die ernst machen, kommt da, würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen, ein anderes Kaliber morgen auf uns zu als die Franzosen in Lyon. Weil diese Niederländer sind für mich im engen Favoritenkreis. Und ich glaube, mit der Euphorie im Rücken ist das jetzt unsere eigentliche Standortbestimmung. Kann man das halten? Kann man das bestätigen, die Leistung? Und kann man auch diese Niederländer besiegen? Anders als die Franzosen. Also kann man die auch besiegen, obwohl sie uns weniger liegen als die Franzosen, gegen die wir in der letzten Zeit immer ganz gut aussehen.
Über all diese Dinge und mehr.
Und ich sage euch, wie es ist. Ich lasse mir die Euphorie bis morgen nicht versauen.
Ganz genau.
Auch nicht von Lukas Vogelsang.
Wir sind wieder wer, verstehst du?
So ist das.
Macht die Deutschland, sind wir hier.
So ist das nämlich.
Ne, bis natürlich dann Mittwoch, sagen wir, mein Gott, die Truppe, die sollen Rudi Völler wieder zurückholen. Meine Fresse, ist ja kein Wunder, da in den pinken Trikots, das war ja auch da.
Und deswegen gehe ich auch im Stadion der Träume mit euch und euch da draußen, die Fans.
Ja, das Deutsche Sport- und Olympiamuseum, Kursum. DSOM und die Host City Köln, die wollen in den Wochen vor der UEFA Euro 24 die Vorfreude auf das Turnier entfachen und MML ist dabei am Mittwoch, den 15. Mai. Da kommen wir nach Köln. Tickets zu der Show und auch zu Lukas Lesung, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, findet ihr auf sportmuseum.de und hier in den Shownotes.
Sind wir dann übrigens, wenn wir im ZOM auftreten, sind wir dann die Zombies?
Nein, aber ja, Mike, DSOM, das sind nicht diese Partys, auf die du
das ist richtig, ohne Gagball und Peitsche. Am 20. April, da erscheint übrigens das neue Buch von Lukas Vogelsang, die Nachspielzeiten. Dazu gibt es eine Lesetour präsentiert von Thalia. Das Ganze gibt es natürlich auch im Shop, also nicht die Tour, aber das Buch. Und die Lesetour, die geht quer durch die Republik. Am 2. Mai zum Beispiel, da ist er in Hannover im Museum Wilhelm Busch. 6. Mai München im Stadion könnt ihr euch klemmen, das ist nämlich schon ausverkauft, aber 7. Mai Stuttgart im VfB Clubrestaurant, das geht noch.
10. Mai dann im Sportmuseum in Köln, wie
am
gerade schon gehört.
Am 13. Mai, da sind wir, also beziehungsweise Lukas, in der Heimat des neuen Deutschen vom Meisters. Also wir sind, also Lukas ist in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum.
Und am 14. Mai in Essen, Zeche Zollverein.
Am 20. Mai ist er in Münster im, natürlich selbstverständlich, Atlantic Hotel.
Und apropos Atlantic Hotel, am 23. Mai ist er in Hamburg, aber im Haus 73.
Das ist richtig, da kommen wir auch vorbei. Am 28. Mai, da ist er in Leipzig im neuen Schauspiel.
Und dann haben wir am 30. und 31. Mai Zürich, weil am 30. Mai ist nämlich Buchhandlung Kapitel 10 schon ausverkauft. Deswegen gibt es einen Zusatz-Gig.
Gig.
Am 31. Mai, dafür gibt es noch Karten. Und apropos Karten, tix.to/Nachspielzeiten. Dort könnt ihr das Ganze runterladen, ja, kaufen und Lukas Vogelsang glücklich machen.
Jawohl.
Ihr seid die Tollsten.
Oder?
Also ich fühle mich immer wieder geehrt. Darf ich euch wirklich mit 30 Sekunden noch mit einem schönen Rausschmeißer, Micky, ja, du auch als, ja, Buchfreund, dir wird das gefallen. Ja. Ich lese gerade, das habe ich gefunden, es ist unnützes Wissen, aber ich muss das unbedingt mit euch teilen. Ich lese gerade hier am Pool die Jack Reacher-Reihe von Lee Child.
Sehr gut.
Großartige Thriller, ja, und ich habe ein Interview mit Lee Child im Spiegel gefunden,
okay,
als sein neues Buch damals 2019 rauskam, und dann wird er gefragt vom Spiegel: Mr. Child, Ihr gerade in Deutschland veröffentlichter Roman Der Ermittler spielt in Hamburg. Die Bösen sind Neonazis, die recht interessante Namen tragen. Und Child sagt: Ah gut, das ist Ihnen aufgefallen. Dremmler und Augenthaler sind zwei meiner Schurken.
Nein.
Und beide waren im Team des FC Bayern, das 1982 im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Aston Villa verloren hat. Ein seltener Erfolg für meine Lieblingsmannschaft. Ist das nicht toll? Der hat einfach die Nazis in seinem Buch Dremmler und Augenthaler genannt. Das kannte ich euch nicht vorenthalten.
Ist das toll?
Das fand ich so schön. Es ist, am Ende geht es auch immer wieder um
Und der
Fuß.
Kreis schließt sich, denn wenn dieser Augenthaler irgendwann dann nochmal, also wenn dieser Roman verfilmt werden sollte oder in der Serie eine Rolle spielt, dann wird natürlich Augenthaler wiederum gespielt von Tommy Lee Jones. Und dann schließt sich der Kreis komplett, und wo du den Spiegel gerade angesprochen hast, also eine interessante Sache gibt es im aktuellen Spiegel dann doch, und das ist ein Porträt von Oliver Kahn. Er hat Einblicke in die Ursachen für sein Ende beim FC Bayern gegeben. Auf die Frage, ob er sich während seiner Amtszeit zu wenig um Uli Hoeneß gekümmert habe, antwortete der Titan mit einem kryptischen Vergleich. Also typische Olli Kahn-Pause, er blickt ins Leere.
Ich sag mal so, kennen Sie Succession? Ist eine grandiose Serie über einen Patriarchen und mächtigen Medienmogul, der keinen für fähig hält, ihn zu beerben. Kennen Sie das? Ja, Ende der Durchsage.
Toll, oder?
Ja, bitte. Ich glaube, wir sind ein Podcast, in dem man am Ende einem Oliver Kahn, der beim FC Bayern total gescheitert ist, wenn man den dann irgendwo auch im Forum bietet, dann müssen Sie selber auch mal überlegen, ob dieser Podcast in Deutschland wirklich überhaupt von Relevanz eine Rolle spielen sollte. Wer soll denn dieser Medienmogul sein, der nicht kritikfähig ist und sich überall einbringt, wo die Nachfolger nichts auf die Reihe kriegen? So, wiederhören. Bitte.
Das Witzige ist, dass er den Kopf auch so steif hält wie Uli Hoeneß. Also der ist auch in der Körpersprache.
Los?
Du hältst den Kopf schon so steif wie Uli Hoeneß, wenn du redest.
Ich habe in dem Moment, wo ich meine Hoeneß-Parodie gemacht habe, habe ich gerade schwarz schon 40.000 Euro verdient. Also die Parodie ist so gut, ja, dass ich, während ich sie mache, Schwarzgeld einnehme. Deswegen, ich kann die Parodie auch nicht mehr machen, weil ich Ärger mit dem Finanzamt kriege, weil ich die Rolle zu ernst nehme. Das will ich nur sagen.
Schön war's mit euch.
Schöne Gäste, Woche.
Schon Tschüss. Bis dann. Geworden, ey.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.